Ja, wie herrlich sein Name in aller Welt ist. Wie vielfältig sind seine Gaben, die wir auch hier heute so präsentiert bekommen haben, wo alles so schön geschmückt ist. Und es sollte uns wirklich dazu bringen, einfach diese Freude zu Gott in einem Dank, in einem Gebet auszudrücken. Die Erntezeit ist so eine schöne Zeit. Hier in Deutschland merkt man das nicht so ganz. Man kriegt das nicht so ganz mit, weil die wenigsten von uns in der Landwirtschaft arbeiten. Aber da, wo wir als Familie arbeiten, in Guinea, in Westafrika, da spielt sich alles vor unseren Augen so vor. Und wir dürfen es erleben, wie schön die Zeit ist. Es ist eine Zeit, wo die Leute erstmal davor richtig hart arbeiten. Monatelang gehen sie auf den Feldern. Erstmal mit den Kühen wird dann gepflügt. Und da, weil das, diese Arbeit so langsam ist, müssen die jeden Tag hart arbeiten. Und weil die nicht unbedingt die Mittel für Herbizide und andere Sachen haben, müssen die mit der Hake in der heißen Sonne da immer wieder hingehen und stundenlang arbeiten, hart arbeiten. Und wenn man die Leute ein bisschen besser kennenlernt und man sieht, wie ihr Alltag ist, dann weiß man auf einmal, Mensch, die haben ja fast gar nichts zu essen. Der Monat August, den nennen sie Hunger. Weil zum einen die meisten Erträge von der letzten Ernte, die sind fast alle gegessen. Und was noch fast alles übrig geblieben ist, das haben die als Saat in die Erde wiedergebracht. Und somit sind ganz viele Kinder, die müssen hungrig zu Bett gehen. Und die Eltern müssen manchmal an ihre letzten Reserven gehen, dass sie vielleicht eine Ziege verkaufen, dass sie wenigstens irgendwo einen Sack Reis kaufen können, dass sie was zum Essen haben. Die Nahrung ist sehr einseitig, die ist sehr spärlich. Aber wenn dann die Ernte kommt, die Erntezeit, wenn dann im September dann der erste Mais reif wird, wenn dann die ersten Erdnüsse da sind, dann sieht man die Kinder, die einfach rausreißen aus dem Boden und man sieht, die Kinder, vor allem die Kinder damit zu gehen durch die Gegend, die essen es. Es kommt eine Freude zurück ins Dorf. Erntezeit bedeutet eine Freude. Aus dieser einseitigen, spärlichen Mahlzeit wird auf einmal ein üppiges Fest. Auf einmal kommt die Musik wieder zurück ins Dorf, weil die Leute ein bisschen von diesen Erträgen verkaufen können und somit wieder das Geld für die Batterien haben, dass das Radio spielt. Man hört die Kinder, wie sie beim Stampfen und bei anderen beim Dreschen Lieder singen. Die Freude ist da. Nun, wir kennen das hier nicht so. Ich habe aus einer Statistik vom Bauerverband gelesen, dass tatsächlich nur noch 2% der Erwerbstätigen in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten. Es trifft uns nicht mehr, es ist nicht mehr vor Augen. Man geht zu einem Supermarkt und der ist eigentlich voll wie immer. Ja, wir sehen auch hier so ein paar Touristen, die gekommen sind, ne? Also Ananas und andere Sachen, die wachsen hier ja gar nicht. Aber wir haben die Sachen und wir sehen das und wir genießen es auch. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Zeit so ganz bewusst dafür nehmen, Gott zu loben, ihn zu danken und einfach diesen Lob auszusprechen. Und dafür möchten wir auch diese Zeit heute nehmen. Ich habe gelesen, am Anfang des letzten Jahrhunderts, waren es in Deutschland noch 38% der Erwerbstätigen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Erntedank war ein Volksfest. Und es ist gut, dass wir das heute nicht einfach so fallen lassen, sondern dass wir dieses uns ganz bewusst zu Herzen nehmen und dass wir einfach darüber nachdenken, Gott ist unser Versorger. Er liebt uns. Er ist großzügig. Und er ist es wert, dass wir ihm Danke sagen, dass wir seine großartigen Gaben, dass wir uns die einfach mal anschauen und dann Gott Danke sagen. Herr, du versorgst uns gut. Wir freuen uns, wir genießen es und wir sagen dir Danke dafür. Ich möchte heute einen Abschnitt lesen aus Lukas 12. Da geht es um diesen Versorger und wir werden sehen, dass dieser Text uns auch herausfordert. Lukas 12. Die Verse also von 22 bis 34. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen. und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr also nicht einmal solch eine Kleinigkeit zustande bringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das andere? Seht euch an, wie die Lilien wachsen. Sie strengen sich dabei nicht an und nähen sich auch nichts. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so schön kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Und ihr? Ihr sollt euch nicht von den Sorgen um Essen und Trinken in Unruhe versetzen lassen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Euch soll es viel mehr um das Reich Gottes gehen. Dann wird er euch das andere dazu geben. Habt also keine Angst, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen. Macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. In dieser Rede Jesu versucht er die Leute davon zu überzeugen, wie gut Gott ihr Vater für sie sorgt. Er nennt sie ihr Kleingläubigen. Irgendwie haben sie doch da irgendwie einen Mangel, Gott zu vertrauen, an ihn zu glauben, dass er sie tatsächlich gut versorgt, ausreichend versorgt und dass sie sich selbst nicht mühen müssen und ihre ganze Zeit und ihre ganze Kraft da rein zu investieren, sondern letztendlich, dass sie ihre Kraft und ihre Energie in andere Sachen hineinvestieren. Und Gott, er sorgt für sie. Und so möchte ich jetzt als ersten Punkt einfach mal darüber reden, dass wir sehen und anerkennen, dass Gott liebevoll und großzügig versorgt. Jesus hat ja dieses Beispiel von den Raben angesprochen. Er hat es einmal gezeigt, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie machen sich keine Scheunen. Und Gott versorgt sie doch. Es ist interessant, dass Jesus gerade die Raben nimmt. Zum einen, das waren das unreine Tiere, die aßen und andere Sachen essen. Und zum anderen sind das Tiere, die nicht sehr beliebt sind. Bei uns im Dorf, also ich mag die Raben nicht, weil die kommen immer und die essen unsere Küken. Und dann sagt Jesus, ja, euer Vater sorgt sich für diese Vögel. Und dass Gott tatsächlich ein Rabenschutzprogramm führt, ja, dass er sie versorgt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr erstaunliche Sache, wie Gott für sie sorgt. Selbst wo Gott mit Hiob gesprochen hat, da hat er ihn eine Frage gestellt. Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Junge zu Gott schreien, herumflattern aus Mangel an Nahrung? Ich kenne mich mit Raben nicht so aus, aber ich habe einen Artikel gelesen, in der Neuen Zürcher Zeitung aus dem Jahr 2014. Und da sind Forscher, Biologen, die studieren immer noch das Verhalten der Raben. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, was sie da so schreiben. Und zwar haben in ihrer Forschung haben die auch selber in der Aufzucht von Raben auch mitgearbeitet. Und die sagen, dass ein Rabe, wenn er geschlüpft ist, innerhalb von 45 Tagen auf ein Gewicht von 1 Kilo heranwächst. Die brauchen eine Unmenge an Futter. Diese Raben, die essen und essen den ganzen Tag, also diese Biologen, die sie gepflegt haben und aufgezogen haben, die hatten den ganzen Tag zu tun, weil die haben gesagt, die Raben, die haben eins durch nach Essen geschrien. Und dann, ich zitiere aus der Zeitung, da sagen sie, keine Ahnung, wie das die Eltern schaffen. Ja? Und Gott sagt, ich versorge sie. Gott selbst weiß, dass die Raben so viel Essen brauchen. Und er sorgt dafür, dass die auch heranwachsen. Mit diesen ganzen neuen modernen Techniken wie Satellitenaufnahmen haben die jetzt das Verhalten weiterhin studiert, dieser Vögel. Und die haben gestaunt, dass ein Rabe manchmal also weite Strecken, aber kerzengerade wohin fliegt, wo er ganz genau weiß, da ist Futter. Und dann fliegt es von da wieder zu einer anderen Stelle, kerzengerade. Die wissen ganz genau, wann und wo sie das Essen bekommen. Nun, in der Wissenschaft wird Gott ganz ausgeklammert. Und dann man spricht von diesem Verhalten, das aus der Evolution irgendwie so geprägt worden ist. Jesus sagt aber, dass Gott sie versorgt. Gott zeigt ihnen den Weg. Gott ist derjenige, der auch ihnen dieses ganze Essen wachsen lässt. Und selbst in einer so komplizierten Situation, wie es zur Zeit von Könige 17, wo Elia in dieser Hungersnot da gelebt hat, dass diese Raben, die sind irgendwo hingeflogen, die haben Fleisch besorgt und die haben Brot gesucht und die konnten es selbst mit Elia teilen. Gott sorgt für die Raben. Es gibt noch einen anderen Psalm, den ich so schön finde, wo Gott darüber spricht, wie er all die Tiere versorgt. Es ist der Psalm 104. Und da sehen wir auch, wie Gott für all die Lebewesen im Wasser und überall versorgt. Und da werden ganz viele Tiere beim Namen genannt. Ja, da geht es um den Wildesel, um den Storch, um den Steinbock, den Klippdachs und die Junglöwen. Selbst die Junglöwen, die schreien nach Gott um Hilfe. Wir denken manchmal, die können es doch selber, sind so stark, die können sich versorgen. Aber all diese Tiere, die schauen zu Gott, dass Gott sie gnädig versorgt. Das ist ein schöner Psalm, der lohnt sich, nochmal den heute zu lesen. Vielleicht eine Hausaufgabe, Psalm 104. Wenn man diesen Psalm so liest, dann sieht man, dass Gott all diese verschiedenen Kreisläufe im Gang behält, dass diese Tiere und auch der Mensch versorgt werden. Ja, um den ganzen Wasserkreislauf sorgt Gott sich, er sorgt sich um die Sonnenzeiten, er hat die ganzen Jahreszeiten, dass die überhaupt die ganzen Pflanzen und so wachsen können. Gott hat das alles im Blick und er hält eine unglaubliche Balance von diesem Ganzen. Wenn man daran denkt, dass da einige, zum Beispiel die Löwen, auch von anderen Tieren leben, dann sehen wir, dass Gott selbst diese Nahrungskette immer in Balance und aufrechterhalten hat. So gut ist Gott. Die Menschen machen sich heute Sorgen, wie schaffen wir das, diese aussterbenden Tiere zu bewahren, dass sie nicht aussterben. Stellt euch vor, Gott hat das geschafft, bis heute über 30 Millionen Lebewesen, also Pflanzen und Tiere, ja, bis heute zu bewahren. Gott kümmert sich um jede einzelne von diesen verschiedenen Pflanzen. Und das sehen wir auch heute. Das ist alles noch hier, weil Gott es geschafft hat, sich dafür zu sorgen. Und Gottes Werke sind einfach großartig. Er hat eine Fülle von Verhaltensweise der Tiere irgendwie auch geschaffen. Er versorgt sie auf jede andere Art und Weise. Und die brauchen so viele verschiedene Bedingungen, dass die gut wachsen können und dass Tiere überleben können. Aber Gott ist es, der sie so großzügig, so unglaublich großzügig versorgt. Selbst diese Lilien, die eine ganz, ganz kurze Zeit des Lebens haben, die schmückt er. Die kleidet er so, so wunderbar, dass selbst Salomo, einer der reichsten Männer in der Geschichte der damaligen Zeit, der konnte sich sowas nicht leisten, der konnte selber was nicht machen. Bis heute können wir über eine Technik das nicht nachmachen, was Gott macht. Und Jesus, der zeigt einfach, guckt euch mal an, so ist Gott. So ist Gott, er sorgt und versorgt. Aber da geht es auch noch um mehr. Ich denke, das ist gut, dass wir ihm Danke sagen. Dass wir Gott von Herzen Danke sagen für die Sachen, die wir haben. Und ich denke, die meisten machen es auch von uns beim Essen. Aber er versorgt uns nicht nur in der Landwirtschaft. Die meisten von uns, ich glaube, weiß nicht, ob es einen Landwirt unter uns gibt, aber die meisten, die leben nicht davon. Und Gott versorgt uns auch. Unser Arbeitslohn, unser Jahresgehalt, ist das nicht Gott, der es uns auch gibt? Schenkt er uns nicht die Gesundheit? Schenkt er uns nicht diesen Wohlstand, kann man sagen, den wir leben? Und das ist wirklich gut, es anzuerkennen. Ja, Gott sorgt für uns. Aber ich möchte nicht dabei bleiben. Jesus, der spricht in diesem Text noch um mehr. Und zwar möchte er, dass wir diesem liebevollen, diesem wohlwollenden Vater vertrauen. Er versucht, die Jünger zu überzeugen, wie gut Gott ist. Ja, in Vers 24 sagt er, dass wir für Gott viel mehr wert sind als die Vögel. Viel mehr. Gott hat eine Liebe für uns. Und dann in Vers 28 heißt es, dass er sich viel mehr um uns kümmert als die Lilien. Und dann in Vers noch einmal der Beziehung, in der Jesus uns mit dem Vater stellt. In Vers 24 heißt es, dass Gott die Raben ernährt. Und die Lilien, ja, die werden von Gott gekleidet. Aber wenn es um uns geht, da sagt Gott, euer Vater. Wir sind einer Beziehung eines Vaters. Er macht einen Unterschied zu uns, wenn er von unserer Versorgung redet. Viel mehr ist Gott um uns bekümmert. Wir haben eine ganz, ganz andere Stelle in seinem Blick. Und deswegen versucht er, die Jünger zu überzeugen, sagt er, der ist ein liebender Vater. Ihr seid kleingläubig. Kleingläubig? Ich glaube, ja. Ich muss es immer wieder merken, dass wir an seiner Güte wirklich zweifeln. Ist Gott tatsächlich gut zu mir? Ja, diese allgemeine Gnade Gottes, dass er die ganzen Früchte und die Tiere und so alle bewahrt, ist ja gut. Und ja, dass er uns die Gesundheit gibt, das ist auch okay. Aber irgendwie trauen wir Gott doch nicht ganz. Ich glaube, die Jünger sind da nicht alleine. Es hat damals schon im Garten angefangen, wo die Schlange zu Eva kam und ihr diesen Eindruck vermittelt hat, Gott hat dir nicht genug gegeben. Gott will nicht, dass du bist, wie er ist. Du brauchst etwas. Weil im Nachhinein kann man das so sehr mal gut sagen, ja. Was hilft eine Erkenntnis von Gut und Böse, wenn alles gut ist? Ja, die Schöpfung war alles sehr gut. Aber wir Menschen, wir fallen immer wieder in diese gleiche Lüge der Schlange rein. Gott sorgt nicht genug. Ich muss es selber in meine Hand nehmen. Ich muss selber etwas tun, um meine Situation zu verbessern. Es reicht nicht aus. Und da kommt irgendwie dieses Bild der Undankbarkeit auch raus. Wo man Gott dann auch nicht wirklich vertraut und dann sagt, ich werde mich jetzt bemühen. Ich werde es jetzt versuchen. Ich werde jetzt zusehen, dass es mir doch besser geht. Und so sind unsere Taten manchmal, die unseren Unglauben immer wieder neu rausbringen und zeigen, dass wir Gott doch nicht ganz vertrauen. Dass wir dann denken, Mensch, also da müssen wir es hier oder da müssen wir das machen, damit dass es doch irgendwie möglich ist. Diese Rede Jesu, die fängt damit an, dass ein Mann zu ihm hinkommt und sagt, sag mal den einen, dass er das Erbgut oder das Erbteil mit mir teilt. Er sagt, sag es ihnen. Und Jesus, der schaut, Mensch, guck mal, der sorgt sich, er versucht, etwas zu machen. Und dann erzählt er ihnen das Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Und dieser Kornbauer, er hat es geschafft, dass er seine großen Scheunen voll Ernte hat. Und er ist an sein Lebensziel gekommen. Ich kann mich jetzt ausruhen, ich werde jetzt total genießen. Und da sagt Gott zu ihm, du Narr. Der hat in etwas investiert, was er nicht behalten kann. Was einfach innerhalb der Nacht auf einmal alles verschwindet. Weil der Kornbauer stirbt. Und Jesus sagt dann so, ja, darauf kommt dann diese Rede, die wir heute auch gelesen haben, dass Jesus sie dann versucht zu überzeugen. Und er sagt dann auch in diesen Versen, in Vers 29 und 30, und ihr sollt euch nicht von der Sorge um Essen oder Trinken in Unruhe versetzen lassen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die plagen sich mit diesen Dingen ab. Sie versuchen, das zu bekommen. Und die versuchen, das irgendwie zu manipulieren, dass sie doch mehr so diese Dinge haben. Und da wir jetzt unter diesem Volk der Konyagi leben, habe ich ihre Gebete studiert. Immer wieder, wenn die irgendwelche Opfer machen, dann komme ich dann hin und habe mein Aufnahmegerät und lege es dahin. Ganz offensichtlich, wenn die beten, dann habe ich es aufgenommen und dann kann ich mir die Gebete anhören. Und ich habe so eine ganze Sammlung von Gebeten studiert. Und ich kann sagen, es gibt da drei Dinge, die Konyagi-Leute immer wieder bei ihren Ahnen suchen. Die wollen, zum einen wollen die Gesundheit haben, zum anderen wollen die Sicherheit haben und zum anderen wollen die Wohlstand haben. Danach recken die sich aus, danach strecken die sich aus. Das wollen die haben. Die wollen diese Sicherheit haben. Und wenn man dann, danach, als ich das so gesehen habe, habe ich mir das Alte Testament angeschaut und die Religion der Kananäer. Und diese Leute, die haben eigentlich die gleichen Themen. Und Gott droht es Israel immer wieder an, wenn ihr diesen Götzendienst mitmacht, dann werde ich ein Schwert senden. Ja, da nimmt Gott ihre Sicherheit weg. Ja, da sagt Gott, er wird Hunger schicken. Dieser Wohlstand, diese Sorge ums Essen, die wird unsicher. Und zum anderen schickt er die Pest. Da wird ihre Gesundheit auch geschwächt. Das sind so Sachen, wonach Menschen sich ausstrecken, wonach sie suchen, die Gott nicht kennen. Und wenn wir diesen selben Weg gehen, dann kann das sein, dass Gott manchmal an etlichen dieser Schrauben auch dreht. Innerhalb einer Nacht kann es sein, dass all das, wofür man gelebt hat, auf einmal nichts mehr bedeutet. Ein Unfall, querschnittsgelähmt, Diagnose Krebs. Auf einmal merkt man, dass das alles nicht mehr hält. Und Gott, der möchte uns auch zum Umdenken aufrufen. Und auch so möchte ich jetzt dieses Erntedankfest auch dazu irgendwie uns anregen. Lasst uns dankbar sein für das, was Gott uns tut. Lasst uns von Herzen dankbar sein und auch auf ihn vertrauen. Aber es gibt da noch größere Dinge, die Gott uns geben möchte. Wir sind so als Menschen, ich bin da voll, schließe mich voll mit ein, dass wir häufig die Gaben Gottes haben wollen, aber nicht so großartig an den Geber denken. Die Gaben ohne den Geber. Das ist was im Götzendienst gemacht wird. Und leider ist es auch häufig so, dass unsere Taten uns verraten, dass wir das auch so sehen, mit Gott so leben. Gott möchte, dass er unser größtes Ziel ist. Wenn ich meiner Frau ein Geschenk gebe, dann möchte ich doch eigentlich etwas bewirken in ihrem Herzen. Zum einen Dankbarkeit, aber auch, dass sie erkennt, ich habe sie lieb. Aber stellt euch vor, sie nimmt dann dieses Geschenk und sie freut sich daran, aber die lässt mich links stehen. Wie wird es mir ergehen? Und so ist das häufig, wie wir mit Gott umgehen. Wir möchten die Sachen haben, aber wir denken nicht daran, dass Gott eigentlich noch viel, viel mehr möchte. Er möchte, dass unser Lebensziel und unser Lebenssinn auf ihn ausgerichtet ist. Er möchte, dass wir unser Herz auf ihn richten, im Himmel, wo er ist. Da, wie es heißt, denn euer Schatz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Das ist, wo unser Herz sein soll, bei Gott. Und deswegen macht Jesus diesen Kontrast, wo er sagt, ja, seid nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die sich um diese Sorgen da plagen und sich in Unruhe bringen lassen, sondern es soll euch viel mehr um das Reich Gottes gehen. Dann wird er euch das andere dazugeben. Also Gott verspricht uns schon, dass er uns in diesen Dingen auch irgendwie versorgt. Das heißt nicht unbedingt, dass wir super reich werden im materiellen Sinne. Aber Gott möchte uns auf eine andere Art und Weise noch viel, viel reicher machen. Wie das dann heißt, auch in dem Vers, dass euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich zu geben. Er möchte uns viel, viel mehr geben, als nur, was wir heute hier so sehen und wo wir Gott dafür danken. Er möchte uns viel mehr geben. Und er möchte, dass wir nicht nur in etwas hineininvestieren, was sich wie Rauch auflöst. Er nennt das wie Geldbeutel mit Löcher, wo das Geld einfach so weggeht. Man investiert in etwas und es rinnt weg. Wo dann auf einmal ein Dieb ins Haus kommt und das dann wegnimmt. Oder wo die Motten reinkommen und es zerfressen. Oder wo Rost und wie all die anderen Mechanismen so reinkommen, die etwas kaputt machen. Gott möchte, dass wir in einen unvergänglichen Schatz hineininvestieren. Und das ist eine Einladung. Eine Einladung, wo er sagt, investiert in die Ewigkeit. Investiert in das, was nicht vergehen wird. Und ich werde mich schon um dieses andere auch kümmern. Und das finde ich so großartig. Wenn wir erkennen, dass Gott unseren Wohlstand und unsere Gesundheit und unsere Sicherheit ist, wenn wir damit zufrieden sind, dann können wir uns umso mehr auch dafür bereitstellen und sagen, yo, ich möchte mein Leben für Gott leben. Ich möchte, dass er mein Thema ist in meinem Leben und nicht diese Dinge, die wir auch halt brauchen, aber die sollen nicht die Hauptsache sein, sondern er soll sein. Und wenn wir dieses Vertrauen zu Gott haben, dann sind wir auch in der Lage, dass wir auch großzügig in die Ewigkeit investieren können. Und dazu möchte ich aufrufen, dass wir wirklich Dank opfern auf eine Art mit unserem Leben. Dass wir unser Leben, die Dinge, die Gott uns gibt, nicht verkrampft festhalten, sondern dass wir unser Leben Gott in einer freien Hand, in offenen Hand ihm anbieten und sagen, Herr, ich möchte mein Leben als Dank dir opfern. Mach, was du willst. Ich weiß, du bist gut. Und darüber bin ich so dankbar. Ja, dass es dann ein Erntedankfest im Himmel geben wird. Und wo Gott einfach das sieht, ja, die Gaben sind angekommen. Und dazu möchte ich auch aufrufen, Gott will uns mehr beschenken. Er ist ein gütiger Versorger. Und deswegen möchte ich hier in der Mitte auch seinen Namen preisen und ihn anbeten. Und dazu bitte ich euch einmal ganz kurz aufzustehen, dass ich das machen kann.